NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. In Syrien, da hat die Armee die Waffenruhe für beendet erklärt. Auslöser war ein tödlicher Angriff auf einen Rotkreuz-Konvoi. Die Kanzlerin ist auf ihre Kritiker zugegangen und hat sich selbstkritisch über ihre eigene Flüchtlingspolitik geäußert. Wir berichten und kommentieren gleich. Türkischer Name und Kopftuch erschweren die Aufnahme einer Arbeit. Das stellt eine Studie erneut fest. Und der kleine Fußballclub Wilhelmshaven gewinnt den Rechtsstreit gegen DFB und FIFA. Feuerpause in Syrien. Geglaubt haben daran wenige, gehofft haben viele, dass es nun endlich eine Perspektive gibt für Syrien. Doch diese Hoffnungen sind nun brutal enttäuscht worden. Mit einem Luftangriff auf einen humanitären Hilfskonvoi westlich von Aleppo zerstörten die noch unbekannten Angreifer jeden weiteren Gedanken an möglichen Frieden. Die syrische Armee kündigte daraufhin die Waffenruhe auf. Die internationale Diplomatie steht mal wieder vor einem Scherbenhaufen. Die Feuerpause ist zu Ende. Und die Zukunft nicht in Sicht. Björn Blaschke.
Die Vereinten Nationen haben bis auf Weiteres erst einmal alle Hilfslieferungen in Syrien gestoppt, aus Sicherheitsgründen. Der Sprecher des UN-Büros für humanitäre Hilfe, Jens Laake, erklärte, als Sofortmaßnahme zur Sicherheit haben wir andere Konvoibewegungen vorläufig ausgesetzt, um weitere Sicherheitsprüfungen abzuwarten. Aber grundsätzlich sehen wir uns in der Pflicht, in Syrien zu bleiben und jedem Bedürftigen Hilfe zukommen zu lassen. Peter Maurer, der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, kurz IKRK genannt, verurteilte den Angriff auf den klar markierten Hilfskonvoi und das Lager des syrischen Roten Kreuzes in der Nähe von Aleppo. In Maurers Namen erklärte der IKRK-Sprecher: Der Angriff ist ein ungeheuerlicher Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und er ist unakzeptabel. Das Versagen beim Schutz von humanitären Helfern kann ernsthafte Rückwirkungen haben auf die laufenden humanitären Operationen in Syrien, indem Millionen Menschen von Hilfen abgeschnitten werden, die wichtig sind für ihr Überleben. Ungeklärt ist immer noch, wessen Flugzeuge das Lager des syrischen Roten Kreuzes angegriffen haben, sowie den Hilfskonvoi, der gerade entladen werden sollte. Mindestens 18 von 31 Lkw der Vereinten Nationen und des syrischen Roten Kreuzes wurden dabei zerstört. 20 Menschen sollen umgekommen sein. Die Regierung in den USA hat erklärt, dass es keine Kampfjets der internationalen Anti-IS-Koalition waren. Dasselbe sagt die Regierung von Russland über ihre Luftwaffe und die ihrer syrischen Verbündeten. Doch Augenzeugen des Angriffs sind eindeutig. In einem Video, das die syrische Hilfsorganisation Weißhelme im Internet veröffentlicht hat und das als authentisch eingestuft wird, erklärt ein Mann, was sich angeblich in der Nacht in dem Dorf Urma al-Kubra zugetragen hat.
This is the warehouse of the Syrian Christians.
Das ist das Lager des syrischen Roten Kreuzes. Hier waren 20 Fahrzeuge, Lkw, voll mit Nahrung, Medizin, Windeln und Decken. Am Abend um 19.30 Uhr hat ein Hubschrauber des Regimes in Damaskus diesen Ort mit 4 Fassbomben, Behältern, die mit Brennstoff und Schrapnells gefüllt waren, angegriffen. Rettungsteams sind gekommen, um die Verletzten zu bergen. Aber das Regime hat noch einmal bombardiert. Das Regime und die Russen. Und sie haben dabei das Lager des Roten Kreuzes zerstört. Der tödliche Zwischenfall stärkt Zweifel daran, dass die Waffenruhe in Syrien schnell wiederbelebt werden kann. Die syrische Armee erklärte die Feuerpause wenige Stunden vor dem Angriff auf den Hilfskonvoi für beendet. Russland, aber auch verschiedene Oppositionsvertreter hatten ihre Wirksamkeit schon zuvor angezweifelt. Mittlerweile wurden Dutzende Luftangriffe aus Syrien gemeldet, aber auch Gefechte am Boden. Aleppo, Damaskus, Homs, Hama. In dieser Situation ein Wiederbeleben der Waffenruhe? Die USA, die sich mit anderen dafür stark machen wollen, scheinen von der Wirklichkeit überholt. Syrien ist wieder zurückgekehrt zur Normalität des Krieges.
Der Krieg in Syrien, er geht also mit aller Härte weiter und in New York tritt deshalb die Syrien-Kontaktgruppe zusammen mit einem hörbar frustrierten Bundesaußenminister Steinmeier.
Wir werden überlegen müssen, ob es Wege gibt zurück in den verhandelten Waffenstillstand oder ob das schon aussichtslos geworden ist. Ich hoffe natürlich, dass es gelingt, die Eskalation der letzten Tage wieder zurückzuführen. Aber sicher kann ich mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sein.
Bundesaußenminister Steinmeier. Morgen wird sich der UN-Sicherheitsrat mit der Lage in Syrien befassen. Früher, da sagte sie, wir schaffen das. Jetzt will die Bundeskanzlerin das als Lehrformel verstanden wissen, die man nicht ständig wiederholen könne. Und ihre Flüchtlingspolitik könne manchen provoziert haben, sagt sie. Das sei aber nicht ihre Absicht gewesen. Dabei ist manch einer womöglich auch überrascht worden von so viel Selbstkritik der CDU-Chefin, die damit auf die schlechten Wahlergebnisse bei den vergangenen drei Landtagswahlen reagiert. Und siehe da, aus München kommen sanftere Töne als zuletzt. Die CSU auf Schmusekurs und die eigene Partei, die CDU, Julia Barth mit einem Stimmungsbild.
Hochrespektabel, wohltuend, bemerkenswert. So viel Lob für die Kanzlerin hat man aus den Reihen der CSU zuletzt selten gehört. Weil Angela Merkel, die bisher vor allem auf Ratio und Fakten setzt, sich in ihrer Rede selbstkritisch und emotional gezeigt hat, findet die Chefin der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Gerda Hasselfeld, die Kanzlerin habe verstanden.
In einer Zeit, in der die Menschen voller Ängste und Sorgen sind, die nicht immer berechtigt sind, aber verstanden werden müssen. Da ist es gut, finde ich, wenn Politiker sich damit auch emotional auseinandersetzen und auch dieses als Grundlage ihres Handelns nehmen.
Für Gerda Hasselfeld ist Angela Merkel mit ihrer Rede auch das notwendige Stück auf die CSU zugegangen, um den monatelangen Streit in der Union zu befrieden. Den hält die CSU-Frau in Berlin für schädlich. Das hat sie schon häufiger deutlich gemacht, nicht immer zur Freude ihrer Parteikollegen in München. Nach dem Friedensangebot der Kanzlerin hofft sie nun, dass CDU und CSU endlich wieder zu gemeinsamen Lösungen kommen.
Und das nicht erst irgendwann einmal, sondern nach Möglichkeit in den nächsten Wochen. Denn es bindet so viel Kräfte auch in unseren eigenen Reihen, dass wir uns immer mit diesen Fragen beschäftigen, was trennt uns? Uns verbindet viel mehr in der Union, als uns trennt.
Das findet auch Michael Grosse-Brömer. Für den parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion hat Merkel mit ihrer Klarstellung gestern eine gute Grundlage geschaffen, damit sich CDU und CSU wieder vertragen können. Eine Kehrtwende oder ein Schuldeingeständnis kann der CDU-Mann bei der Kanzlerin allerdings nicht erkennen.
Manche, die von Kehrtwende reden, müssen vielleicht auch feststellen, die hat schon lange stattgefunden. Die Reduzierung der Flüchtlinge ist im weiten Maße auch schon erfolgt. Und wir müssen täglich daran arbeiten, dass wir Menschen zwar helfen, aber dass diejenigen, die zu uns kommen und keine Bleibeberechtigung haben, dass sie auch zügig wieder in ihr Heimatland zurückkehren.
Doch ausgeräumt sind die Differenzen längst noch nicht. Denn nach wie vor steht zwischen CDU und CSU noch dieses eine Wort, die Obergrenze. Für die CSU liegt die bei maximal 200.000 Flüchtlingen im Jahr. Die Kanzlerin und die CDU hingegen bleiben dabei.
Dass wir daran arbeiten und weiterarbeiten, die Zahl zu reduzieren, aber nicht durch eine statische Zahl. Und deshalb muss mit der CSU hier an der Stelle auch noch weiter gearbeitet werden.
Doch eben diese statische Obergrenze ist für die CSU nicht verhandelbar. Und auch wenn sogar Bayerns Finanzminister Markus Söder die Rede der Kanzlerin ungewohnt mild als beachtlich bezeichnet und richtige Ansätze lobt, erneuert er die Forderung.
Die Erkenntnis von gestern zeigt doch ganz klar, dass wir am Ende auch eine Obergrenze brauchen. Denn wenn wir feststellen, dass wir in den letzten Jahrzehnten offenkundig Fehler gemacht haben in der Integrationspolitik, dann kann der Schluss daraus ja nicht sein, dass wir keine Begrenzung der Zuwanderung brauchen.
Die Worte der Kanzlerin haben ihre Wirkung in München nicht verfehlt. Doch ohne, dass diesen Worten konkrete Taten folgen, das hat die CSU heute deutlich gemacht, will sie den Rückweg zum unionsinternen Frieden so schnell nicht beschreiten.
Die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Merkel hat also das Signal ausgesendet, dass nicht alles so optimal gelaufen sei mit der Flüchtlingspolitik. Und damit will sie offenkundig den Zusammenhalt in den eigenen Reihen stärken. Oder was bezweckt sie sonst damit? Katrin Brandt kommentiert.
Die Kanzlerin liest gerne täglich ihren Pressespiegel. Heute dürfte sie besonders amüsiert gewesen sein von den Schlagzeilen. Kanzlerin räumt Fehler in der Flüchtlingspolitik ein, heißt es dort. Herrlich. Das Wort Fehler hat sie nämlich nie benutzt. Es wurde nicht alles richtig gemacht, da waren Sachen nicht gut, da hätten Dinge besser vorbereitet sein können. Aber von Fehlern ist nicht die Rede. Dass trotzdem alle Welt glaubt, einen Rückzieher gesehen zu haben, das ist Politik-Zauberkunst auf höchstem Niveau. Denn Merkel hat gesagt, was sie immer sagt, nur hat sie es diesmal wortreicher, persönlicher, selbstkritischer und zugewandter gesagt. Ja, ihr Wir schaffen das sei zu einer Lehrformel kommen. Ja, auch sie habe sich darauf verlassen, dass andere ihr die Flüchtlinge abnehmen. Ja, Deutschland sei nicht gut genug vorbereitet gewesen. Und ja, sie kämpfe dafür, dass ich 2015 nicht wiederhole. All das hat sie schon gesagt, doch Wortwahl und Tonfall reichten aus, in den Köpfen ihrer Zuschauer eine neue, reuige Kanzlerin entstehen zu lassen. Merkel, die Illusionistin, hat hex, hex eine Brücke aus Demut gebaut, über die nun sie und Horst Seehofer schreiten und sich die Hände reichen können. Denn nichts anderes war Sinn der Übung, die Versöhnung von CDU und CSU. Und sie hat funktioniert. Kein böses Wort aus Bayern, seit die Kanzlerin ihre Fehler vermeintlich eingeräumt hat. Und für die Obergrenze wird jetzt einfach ein neues Wording gesucht. Man kann das ganze Verfahren auch Kindergeburtstag nennen oder Schmierenkomödie. Wenn es nötig war, um den Frieden wiederherzustellen, dauerhaft, dann Applaus, Applaus.
Der Kommentar von Katrin Brandt im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Über die Integrationsfähigkeit von muslimischen Frauen in traditioneller Kleidung, da wird bei uns im Land ja seit langem heftig diskutiert. Die einen wollen zumindest die Vollverschleierung ganz verbieten, die anderen warnen und verweisen auf die Freiheit der Religionsausübung. Eines aber scheint einmal mehr klar zu sein, Kopftuch tragende Frauen, die sich bei Unternehmen um eine Stelle bewerben, die haben es sehr viel schwerer als ihre Kolleginnen ohne. Henning Hubert hat eine Studie des Forschungsinstitutes zur Zukunft der Arbeit IZA gelesen.
Meryem Öztürk trägt auf dem Schwarz-Weiß-Foto ein locker gebundenes Kopftuch. Die Haare sind verdeckt. Die Bluse ist zugeknöpft. Ihr Hals ist zu sehen. Nur 4,2% dieser Bewerbungen folgte eine reale Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Verzichtete die Frau auf das Kopftuch und trug dafür eine normale dunkle Bluse, stieg die Einladungsquote schon auf 13,5%. Das gleiche Foto, allerdings mit dem Namen Sandra Bauer statt Meryem Öztürk, führte bei 18,8% der untersuchten deutschen Firmen zu einer Einladung zum Vorstellungsgespräch. Die beigefügten Unterlagen und Zeugnisse waren jeweils die gleichen. Ulf Rinne, der stellvertretende Forschungsdirektor des IZA, ist überrascht.
Das Erstaunliche ist hier wirklich, dass bei gleicher Qualifikation, bei gleichen Fähigkeiten, bei einer gleichartigen deutschen Bildungs- und Ausbildungsbiografie ein derartiges Ausmaß von Diskriminierung festgestellt wurde. Und das ist tatsächlich erstaunlich und eben auch massiv.
Die Bewerbungen hatte die Ökonomin Doris Weichselbaumer von der Universität Linz an knapp 1.500 Firmen in Deutschland geschickt. Mal ging es um die Arbeit als Sekretärin, mal um eine Stelle in der Bilanzbuchhaltung. Für die Rückläuferquote machte die Größe der angeschriebenen Betriebe keinen Unterschied. Erstaunlich, mit steigendem Qualifikationsniveau nahm die Chance auf ein Vorstellungsgespräch für eine Frau mit Kopftuch drastisch ab. Ging es um die Bilanzbuchhaltungsstelle, musste die Bewerberin mit Kopftuch und türkischem Namen sogar 7,6-mal mehr Bewerbungen rausschicken als die deutsche Kandidatin, trotz gleicher Zeugnisse. Für den Job als Sekretärin waren es 3,5-mal mehr Bewerbungen. Ulf Rinne vom Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit vergleicht mit den USA. Dort seien Fotos in Bewerbungsmappen völlig unüblich. Er plädiert dafür, sogenannten anonymisierten Bewerbungsverfahren in Deutschland eine neue Chance zu geben.
Ich denke, dass man zum Beispiel vom Foto etwas abweichen sollte, weil dieses Foto einfach Emotionen weckt. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, aber es weckt Emotionen und einen ersten Eindruck und führt eben zu einer Ungleichbehandlung, die wir uns, glaube ich, nicht mehr leisten können. Darum wäre, glaube ich, aus meiner Sicht ein sinnvoller Schritt, die Informationen, die in einer Bewerbung standardmäßig enthalten sind, zu reduzieren.
Ulf Rinne kennt keine andere Studie, die derart große Unterschiede beim Bewerbungserfolg aufdeckt wie die neueste Untersuchung. Eine kopftuchtragende Meryem Öztürk als Bilanzbuchhalterin in einer deutschen Firma? 7,6-mal eher wird es Sandra Bauer, bei gleicher Qualifikation.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um gleich 18.44 Uhr. Flüchtlinge, die auf den griechischen Inseln stranden, die haben es schwerer als ihre Landsleute, die es weiter nach Europa geschafft haben. Die Zustände in den Lagern sind manchmal miserabel und das UN-Flüchtlingshilfswerk hat gefordert, die Asylverfahren zu beschleunigen. Bisher hätten andere EU-Länder den Griechen erst 4.000 Asylbewerber abgenommen, aber die Übernahme von 66.000 Menschen zugesagt. Den Lagern drohe die Überlastung. Und wohin das führen kann, das zeigen Vorfälle gestern Abend auf der Insel Lesbos. Dort hat ein Feuer das Flüchtlingslager Moria größtenteils zerstört. Mehr als 3.000 Flüchtlinge sind aus dem Lager geflohen. Wolfgang Landmesser berichtet.
Nach dem Brand im Camp von Moria sind Hilfsorganisationen jetzt dabei, neue Unterkünfte für die Flüchtlinge zu schaffen. Beim Feuer in der vergangenen Nacht brannten über 50 Häuschen und zwischen 40 und 50 Zelte ab. Etwa 800 Menschen müssen neu untergebracht werden, sagt Astrid Kastelein, Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks auf Lesbos.
We are now going to put temporary family tents.
Wir werden jetzt erst einmal Zelte für die Familien aufstellen. Das Gelände wurde heute Morgen von Angestellten der Gemeinde Lesbos gereinigt. Wir ermitteln gerade den Bedarf der Menschen, die durch das Feuer auch persönliche Dinge verloren haben, inklusive ihrer Papiere. So haben die Flammen auch Pässe und andere Unterlagen zerstört. In griechischen Medien wurden auch Pläne diskutiert, die Flüchtlinge vorübergehend auf einer Fähre im Hafen von Lesbos unterzubringen. Die Gemeinde Lesbos ist aber strikt dagegen, dass sich eine große Zahl von Flüchtlingen in der Inselhauptstadt Mytilini aufhält. Noch in der Nacht war es gelungen, das Feuer im Flüchtlingslager unter Kontrolle zu bringen. Am Morgen hatte sich die Lage wieder beruhigt. Die Flüchtlinge, die das Camp verlassen hatten, waren zum großen Teil zurückgekehrt. Losgegangen sei es mit einem Streit zwischen den unterschiedlichen Nationalitäten im Lager, erzählt Koi aus dem Kongo am Lagerzaun. Das Feuer haben die Afghanen und die Syrer angezündet. Die Syrer waren auf der Seite der Afrikaner. Das fanden die Afghanen nicht gut und haben mit der Schlägerei angefangen. Dann haben die Häuser und die Büsche gebrannt. Inzwischen wurden mehrere Flüchtlinge festgenommen, die den Brand verursacht haben sollen. Die griechische Polizei ist dabei, die genauen Ursachen zu ermitteln. Der Bürgermeister von Lesbos sagte, es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ein solches Unglück geschieht. Angesichts der Überfüllung des Lagers Moria. Der UNHCR fordert bereits seit längerem, Flüchtlinge aus den sogenannten Hotspots auf Lesbos, Chios und anderen ostägäischen Inseln auf das griechische Festland zu bringen. Erste Umsiedlungen könnten bereits in den kommenden Tagen passieren, sagte UNHCR-Sprecherin Kastelein gegenüber der ARD. Das betrifft diejenigen, die einen Asylbewerberausweis besitzen, der nicht auf die Inseln beschränkt ist. Der griechische Migrationsminister hat den UNHCR um Hilfe bei der Organisation gebeten und wir planen das jetzt entsprechend. Die enorme Anspannung ist Koi aus dem Kongo und seinen Freunden anzumerken. Seit Monaten warten sie darauf, dass ihr Asylverfahren bearbeitet wird. Die Afrikaner kämen ganz zuletzt dran, meinen sie. Keiner wolle sie haben und die Bedingungen im Camp seien katastrophal. Die Toiletten sind nicht sauber, das Essen ist schlecht und manchmal bekommt man gar nichts zu essen. Sie geben uns kein Geld, es gibt keine Arbeit, die Lage ist sehr schwierig. Damit es in den Lagern keine Krawalle wie gestern gibt, fordert das UN-Flüchtlingshilfswerk, mehr Sicherheitskräfte in den Camps einzustellen. Es sei zu wenig Polizei im Einsatz, um die Situation unter Kontrolle zu halten.
2 Monate nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei dürfen mindestens 6 deutsche Staatsbürger noch immer nicht nach Hause reisen. Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung handelt es sich dabei unter anderem um ein niedersächsisches Ehepaar und ihre volljährigen Kinder. Denise Friese mit Einzelheiten.
Im Zuge der Verhaftungswelle der vergangenen Monate sind Anfang September auch 4 Mitglieder einer niedersächsischen Familie von türkischen Behörden festgenommen worden. Sie wurden nach mehreren Tagen freigelassen, dürfen aber nicht ausreisen. Ihnen wird offenbar eine Nähe zum Umfeld des islamischen Predigers Gülen vorgeworfen. Die Familie hat türkische Wurzeln, aber die Eltern und beide Kinder besitzen nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Die beiden in Deutschland geborenen Kinder sollen zurzeit in der Türkei leben. Die Eltern seien zum Zeitpunkt der Festnahme in Ankara im Urlaub gewesen. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, dass man über diesen Fall informiert sei und die betroffenen Personen vor Ort konsularisch betreut würden. Der Fall zeigt erneut, dass die türkische Regierung die Festnahmen deutscher Staatsbürger auch nach dem Besuch von Staatssekretär Markus Ederer fortsetzt. Ederer war im August in die Türkei gereist, um auf die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien bei der Aufarbeitung des Putschversuches zu pochen. Anfang August hatten WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung über die Festnahme einer Frau aus Süddeutschland berichtet. Die 48-jährige deutsche Staatsbürgerin wurde freigelassen. Sie und ihre 25-jährige Tochter befinden sich jedoch weiterhin in der Türkei und dürfen nicht ausreisen. Schlagzeilen machte zudem der Fall der Kieler linken Politikerin Yüksel Kanli. Sie war Ende August in ihrer türkischen Ferienwohnung festgenommen worden, ist aber mittlerweile nach Deutschland zurückgekehrt. Nach Informationen aus dem Auswärtigen Amt sind zudem noch 4 Deutsche in der Türkei in Haft. Über eine entsprechende Anfrage der Linkspartei hat in der vergangenen Woche Spiegel Online berichtet. Seit dem gescheiterten Putschversuch Mitte Juli hat die Regierung von Präsident Erdogan zehntausende Menschen festnehmen lassen. Es gibt bereits Berichte über eine massive Überbelegung der Gefängnisse und eine schlechte medizinische Versorgung von Häftlingen. Unter anderem kritisiert Amnesty International die Haftbedingungen, weil es sogar glaubwürdige Hinweise auf Misshandlungen und Folter gebe. Bei den Festnahmen in der Türkei stehen Personen, die der Gülen-Bewegung zugerechnet werden, im Fokus. Die türkische Regierung wirft dem islamischen Prediger vor, an dem Putschversuch beteiligt gewesen zu sein und fordert von den USA seine Auslieferung.
Monate nach dem gescheiterten Putschversuch sind in der Türkei immer noch deutsche Staatsbürger in Haft bzw. dürfen nicht ausreisen. Dennis Friese hatte Einzelheiten. Warum wirft ein Vater seine 3 Kinder aus dem Fenster? Diese Frage will das Bonner Landgericht ab heute klären. Angeklagt ist ein syrischer Kriegsflüchtling. Die Tat geschah am 1. Februar in einer Flüchtlingsunterkunft in Loma. Aus dem Bonner Landgericht Jörg Sauberwein.
Im Saal des Bonner Landgerichts erschien der 35-jährige Syrer in Jogginghose und blauem T-Shirt, das er sich über den Kopf gezogen hatte, um sein Gesicht vor den vielen Fernseh- und Fotokameras zu verbergen. Dann kniete er sich demonstrativ in Handschellen mitten in den Saal des Bonner Landgerichts und rief, er wolle seine Kinder sehen.
Dem Angeklagten wird versuchter Mord in 3 Fällen in Tat einer mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen,
sagte Gerichtssprecher Thomas Stollenberg. Am 1. Februar dieses Jahres soll der Mann seine 3 Kinder aus dem 1. Stockwerk einer Flüchtlingsunterkunft in Loma im Rhein-Sieg-Kreis geworfen haben. Die beiden älteren Kinder erlitten bei dem Sturz in fast 5 Meter Tiefe unter anderem schwere Schädelverletzungen.
Hintergrund ist wohl, dass die Ehefrau ihm aus seiner Sicht nicht mehr gehorchte, wie das möglicherweise in Syrien noch der Fall war. Aufgrund dessen gab es Streitigkeiten und im Nachgang zu diesen Streitigkeiten kam es dann zu der entsprechenden Tat.
Die Ermittler vermuten, dass der Syrer seine Frau bestrafen wollte, auch weil sie das frühere Rollenverständnis ihres Mannes nicht mehr akzeptiert habe. Dieses Motiv aber soll der Mann abgestritten haben. Er sei von Sinnen gewesen und habe sich in den Vernehmungen auf einen psychischen Ausnahmezustand berufen. Er bereue seine Tat zutiefst, erklärte Martin Kretschmer, der Anwalt des Angeklagten. Eine wirkliche Erklärung für die Tat habe er aber auch noch nicht gehört.
Ja, das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Und das geht auch dem Verteidiger so. Was ist das Motiv dafür, seine eigenen Kinder aus dem Fenster zu werfen? Da bin ich auch noch nicht hintergekommen, genauso wenig wie die Staatsanwaltschaft wirklich. Und das Gericht ja sowieso noch nicht. Das wird die Hauptverhandlung zeigen müssen, ob wir diesen Kern herausarbeiten können, was da wirklich die Motivlage war.
Der Verteidiger will nicht ausschließen, dass sowohl die Lebenssituation in der Flüchtlingsunterkunft als auch die Flucht und die Erlebnisse vorher vielleicht eine Rolle gespielt haben könnten.
Es gibt sicherlich Kriegserlebnisse, die er hinter sich bringen muss. Er hat Schussverletzungen erlitten und andere Dinge, die natürlich sicherlich zu einer entsprechenden Lebensbeeinträchtigung geführt haben. Inwieweit die jetzt ursächlich dafür sind, für das, was passiert ist, das wissen wir noch nicht.
Für die Anklage steht fest, dass der dreifache Familienvater nicht etwa im Affekt gehandelt hat, stattdessen versuchter Mord.
Also bei dem Jungen 5 Jahre sieht die Staatsanwaltschaft das Mordmerkmal der Heimtücke, weil er seinen Sohn auf die Fensterbank gestellt haben soll und ihm gesagt hat, er braucht keine Angst zu haben und hat ihn dann runtergestoßen. Das ist heimtückisch. Zudem natürlich niedrige Beweggründe, wenn das Motiv, wie die Staatsanwaltschaft annimmt, gewesen sein soll, seine Ehefrau für vorheriges Verhalten zu bestrafen.
Zu seinen Motiven hat der Angeklagte selbst noch nichts gesagt. Während der Staatsanwalt die Anklage verlas, kämpfte der Syrer immer wieder mit den Tränen und kündigte an, im Laufe des Prozesses auch selbst reden zu wollen.
Vater wirft seine 3 Kinder aus dem Fenster, vom Prozess berichtete Jörg Sauerwein. Der Zwangsabstieg eines Fußballclubs in eine niedrigere Liga ist für jeden Verein eine bittere Angelegenheit. Sportlich beginnt dann alles wieder von vorne. Und besonders groß ist der Frust erst recht, wenn nicht sportliche Gründe für den Abstieg verantwortlich waren, sondern angeblich rechtliche. So ist es dem heutigen Bezirksligisten SV Wilhelmshaven ergangen. Doch der wehrte sich erfolgreich gegen den Abstieg. Der Bundesgerichtshof hat sich heute hinter den Verein gestellt. Klaus Hempel aus Karlsruhe.
Zwangsabstieg. Für jeden Fußballverein eine Horrorvorstellung, umso mehr, wenn er fest davon überzeugt ist, im Recht zu sein. Genau das wurde dem SV Wilhelmshaven nun höchstrichterlich bescheinigt. Entsprechend groß war die Freude und Genugtuung beim ersten Vorsitzenden des Vereins, Hans Herrnberger.
Dafür haben wir jahrelang gekämpft und durchgehalten. Und ich glaube, es hat niemand damit gerechnet, dass wir so hartnäckig sind, dass wir so lange bestehen. Denn das hält normalerweise kein Verein durch, gegen die Verbände sich so durchzusetzen. Wir haben uns gegen die FIFA durchgesetzt. David hat gegen Goliath gewonnen.
2012 hatte der Fußballweltverband FIFA gegen den Verein, der mittlerweile in der Bezirksliga spielt, einen Zwangsabstieg verordnet, den anschließend der Norddeutsche Fußballverband vollstreckte. Grund: Der SV Wilhelmshaven hatte sich geweigert, für einen jungen Spieler, der in Argentinien ausgebildet wurde, eine Ausbildungsvergütung in Höhe von 157.000 Euro zu zahlen. Solche Vergütungen sind nach den Regeln der FIFA vorgeschrieben. Doch Wilhelmshaven sei nicht Mitglied der FIFA, so der BGH. Auch die Satzung des Norddeutschen Fußballverbandes biete keine ausreichende Rechtsgrundlage für die Vergütung. Deshalb war der verordnete Zwangsabstieg rechtswidrig, so Dietlind Weinland, Presserichterin beim BGH.
Bei einem Zwangsabstieg handelt es sich ja um eine Strafmaßnahme und hierfür bedarf es immer einer Rechtsgrundlage. Das Reglement des Norddeutschen Fußballverbandes enthält aber keine solche Rechtsgrundlage. Der Umstand, dass vielleicht in den Regelungen der FIFA oder beim DFB entsprechende Regelungen vorhanden sind, spielt keine Rolle, denn der SV Wilhelmshaven ist nicht Mitglied dieser Verbände.
Der SV Wilhelmshaven fordert nun in einem zweiten Schritt Wiedergutmachung vom Norddeutschen Fußballverband. Der Aufsichtsrat des Vereins, Harald Naraszewski, hat zwei konkrete Forderungen an den Verband.
Wir müssen uns jetzt mit der Zukunft befassen und die bedeutet Wiedereingliederung in die Regionalliga, darum haben wir ja gekämpft, und bedeutet weiterhin Schadensersatz in Geld, um die wirtschaftlichen Nachteile auszugleichen.
Das Urteil hat weitreichende Folgen. Alle deutschen Verbände müssen nun ihre Satzungen überprüfen und gegebenenfalls wasserdicht machen. Nur dann können sie bundesweit auch in Zukunft Ausbildungsvergütungen durchsetzen.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, warnt Parteien und Bundestagsfraktionen vor der Ausspähung durch Hacker. Grund dafür sind Cyberangriffe auf Parteien und Bundestagsabgeordnete, hinter denen das BSI die mutmaßlich russische Hackergruppe APT28 vermutet. Die Behörde befürchtet offenbar, die Angriffe könnten dazu dienen, Informationen zu sammeln, mit denen die öffentliche Meinung in Deutschland gezielt manipuliert werden soll. Einzelheiten von Andreas Braun.
Der Absender sah aus, als kämen die Nachrichten von der NATO. Tatsächlich stammten sie von Hackern, die nach Einschätzung von Sicherheitsbehörden von russischen Geheimdiensten gesteuert werden. Die Mails enthielten Links, die angeblich zu Informationen über das Erdbeben in Italien und zum Putschversuch in der Türkei führen sollten. Sie verlinkten aber auf eine Seite, die Schadsoftware verbreitet. Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung informierten die NATO und der Bundesnachrichtendienst am Mittwoch, den 7. September, das Cyberabwehrzentrum des Bundes über die Hackerattacke. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz warnte vor den Mails. Nach einer Bewertung informierte das BSI schnell die betroffenen Personen und Parteien.
Wir hatten Sorge, dass einfach Gefahr im Verzug ist. Wir haben jetzt dort einen Warnhinweis bekommen. Es gab Angriffe dagegen. Und dann geht es ja darum, dass man auch schnell handelt, dass wir nicht lange abwarten. Von daher war es auch wichtig, dass wir am Freitagmittag alle Parteien, die im Bundestag vertreten sind, darüber informiert haben.
Erklärt Arne Schönbohm, Präsident des BSI. Ziele waren unter anderem die SPD-Bundestagsfraktion, die Bundesgeschäftsstellen der Linken und der Jungen Union, Bundestagsabgeordnete, darunter die Fraktionsvorsitzende der Linken, Sarah Wagenknecht, sowie Spitzenpolitiker der CDU Saar. Der Angriff scheiterte jedoch zumindest im Bereich des Bundestags, da die Verwaltung den Zugriff auf die Server mit der Schadsoftware aus dem Netz des Bundestags bereits im Juli gesperrt hatte. Das Vorgehen ist offenbar typisch für die Gruppe mit dem Namen APT28. Sie soll westlichen Behörden seit 2007 bekannt sein. Ihr wird auch der Angriff auf Server des Deutschen Bundestags im vergangenen Jahr zugerechnet. Dabei flossen erhebliche Datenmengen ab. Erst als die Bundestags-IT abgeschaltet wurde, konnte der Angriff gestoppt werden. In der Bundesregierung und im BSI wird die neue Attacke sehr ernst genommen. Man befürchtet, dass sensible Informationen gesammelt werden sollen, um damit etwa die Meinungsbildung vor der Bundestagswahl zu manipulieren, erklärt Arne Schönbohm.
Man kann hier die Sorge haben, dadurch, dass das anscheinend so flächendeckend passiert ist, also nicht einzelne Personen nur herausgegriffen worden sind, dass es hier auch vorbereitende Maßnahmen gibt, für Angriffe und später diese Informationen zu verwerten.
Ähnliche Vorwürfe gibt es in den USA nach einem Hackerangriff auf die Demokratische Partei. Auch der soll von Russland ausgegangen sein.
Das BSI warnt vor Hackerangriffen. Soweit Andreas Braun. Und das war auch das Echo des Tages für heute auf WDR 5 und NDR Info. Ich sage Tschüss für heute. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.